Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier bei Skoll Eagles Goal, dem Football-Podcast mit mir, Marcel De Witt. Und auch heute ist wieder Erik Lange an meiner Seite. Moin Erik und grüß dich, schön, dass du da bist.
Grüß dich Sally und salve an alle Hörenden.
Die Free Agency ist im größten Teil rum, so ganz noch nicht. Ich habe nachher noch ein paar Zahlen mitgebracht, wie viele Spieler überhaupt noch da sind und wer gesigned wurde. Aber die ersten Wellen, so muss man es ja inzwischen glaube ich ausdrücken, Erik, und die spannendsten Spieler sind vom Markt und ja, das bedeutet für uns heute einmal zurückzublicken, sowohl auf die Aktivitäten von unseren Teams, den Vikings und den Eagles, als auch auf den Rest der Liga, ne?
Es war einiges los, also wir sind ja jetzt genau eine Woche, nachdem dieses Legal Tampering begonnen hat, eigentlich fast auf die Minute genau, 17 Uhr, letzte Woche Montag ging es ja los, heute ist es jetzt 5 vor 17 Uhr. Und ich muss sagen, so vielleicht schon als kleinen Vorgriff eines Fazits, aber es war schon echt viel los, ne? Und bis vor ein, zwei Tagen, auch am Wochenende, immer noch irgendwas passiert. Klar, die Impact-Spieler sind alle vom Markt, aber gibt immer noch Spieler, die sicherlich den ein oder anderen, ja, das ein oder andere Team da auch auf ihren Positionsgruppen noch ein bisschen upgraden können, die entweder ihren eigenen Markt falsch eingeschätzt haben, es gar kein Markt da war oder eben noch eine bessere Situation abwarten und dann erst zu Beginn oder am Ende der Training Camps sein. Also da bin ich auch mal gespannt auf die Zahl nachher, wer dann noch alles nicht so unter Vertrag ist, wenn du die mitgebracht hast. Trotz alledem muss ich sagen, da war schon einiges los jetzt in den restlichen 7 Tagen.
Ja, absolut. Wir blicken drauf, ich habe es gerade schon gesagt, Vikings, Eagles und dann auch auf den Rest der Liga. Am Anfang haben wir ein paar News mitgebracht, aber bevor wir das oder damit starten, wie üblich, gibt es ein kleines Plop von uns.
War nicht ganz so gut, aber
Prost,
egal.
Prost, Erik. Prost an dich, Prost an euch da draußen. Stay hydrated, auch hier bei Skoll Eagles Goal, natürlich in der neuen Season weiterhin ganz, ganz wichtig. Und lass uns mal raufgucken, was jetzt außerhalb der ganzen Trades, der ganzen Free Agency Signings und so weiter passiert ist. Da werden wir natürlich später noch den einen oder anderen Namen und auch die ganzen Positionsgruppen mitbringen. Ein ganz großer ist, ich hätte fast gesagt von uns gegangen, so schlimm ist es nicht, aber er hat seine Karriere beendet. Die Rede ist von Aaron Donald, das wollen wir hier natürlich mal erwähnen. Einer der besten Defensive Tackle aller Zeiten, wenn nicht vielleicht sogar der beste Defense-Spieler aller Zeiten, das ist sicherlich zu diskutieren. Und was aber ganz sicher feststehen wird, Erik, den werden wir in 5 Jahren mit einer Golden Jacket in der Hall of Fame sehen, ne?
Davon ist auszugehen. Also klarer First Ballot Hall of Famer 2014 an Pick Nummer 13, damals noch von den St. Louis Rams gepickt, hat 10 Jahre auch für die Rams gespielt, dann vor 3 Jahren ja den Super Bowl mit ihnen auch gewonnen, also geht retired auch mit einem Ring. Und wenn man dann so auf die Achievements von ihm guckt, da sticht als erstes heraus, also 8 von 10 Saisons First Team All-Pro. Da reden wir halt über die 11 besten Spieler im Endeffekt, ne? In der Defense werden dann ja 11 Spieler aufgestellt und da war er 8 von 10 Saisons da. Und in seiner Rookie-Saison, als er Rookie of the Year wurde, war er nicht drin. Und dann, ich glaube, vor 1 oder 2 Jahren, als er auch ein paar Spiele wegen Verletzungen gefehlt hat. Das heißt, immer wenn er gespielt hat, war er mit der Beste auf seiner oder der Beste auf seiner Position. Er ist deswegen auch im 2010er All-Decade-Team der NFL und man muss sagen, das bleibt mir so bei Aaron Donald immer im Gedächtnis. Und mal wurde 2014 gepickt. Das ist ja auch so ungefähr die Zeit, in der in Deutschland so richtig der Hype losging, wo Pro7, Sat1 und so weiter die Spiele dann auch wirklich jeden Sonntag übertragen haben. Und da war es immer so, ja, diese krassen Edge-Rusher und so weiter oder krasse Cornerbacks und so. Und was mir bei Aaron Donald immer im immer in Erinnerung bleiben wird, ist, dass er ganze offensive Schemes und auch defensive Herangehensweisen komplett geprägt hat, weil es gab vielleicht noch nie einen Spieler, der auf der Defensive Tackle Position so sehr einen Impact gehabt hat auf den gegnerischen Gameplan und Quarterback, wie er es hatte. Und das zeigt ja auch nochmal, ich glaube, ich habe eine Zahl gelesen, letztes Jahr hat er irgendwie noch 83 Quarterback Pressures und damit lag er irgendwie 20 vor dem nächsten Interior Lineman.
Ja.
Also er war einfach eine absolute Maschine. Dass er jetzt retired, finde ich, kommt ein bisschen out of nowhere. Nach dem Super Bowl-Sieg war er so ein bisschen schon rumort worden. Dann die schlechte Saison nach dem Super Bowl. Aber ich sag mal so, wenn du das auf so einem Level kannst, bei Jason Kelce hatten wir es auch gesagt, der ist jetzt auch als First Team All-Pro abgegangen, ist eigentlich immer schon eher bemerkenswert, wenn Spieler auf immer noch ihrem Peak dann irgendwann sagen können, nee, das war's für mich und ich hänge die Schuhe an den Nagel.
So in der Nachbetrachtung dann, vielleicht in einigen Jahren, vielleicht macht es das Ganze dann noch so bemerkenswerter, dass man sich im Nachhinein daran erinnern wird, dass er auf seinem weiteren Peak, den er hatte, dann zurückgetreten ist. Und ja, ich finde es auch bei Aaron Donald dann sehr, sehr charmant, dass er halt auch seine ganze Karriere nur bei einem Team, bei einer Franchise verbracht hat.
Ne? Finde ich auch immer richtig geil.
Das ist dann halt auch nochmal umso sweeter. Also ja, du hast viele Zahlen genannt. Ich habe da auch gar nicht viel hinzuzufügen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Rams die Nummer 99 irgendwann retiren werden. Das bedeutet, dass kein Spieler der Rams mehr mit der 99 auflaufen wird. Bin ich sehr gespannt, aber ich glaube, wir können an dieser Stelle, wie bei allen Spielern, die zurücktreten, auch von uns nochmal sagen, ja, Happy Retirement.
Happy Retirement.
Ja, bevor wir dann gleich zu den Vikings und Eagles überleiten wollen, können wir aber hier schon mal eine Vikings-News mit reinbringen, weil über die müssen wir hier mal gesondert sprechen, Erik. Minnesota hat Bock auf den Draft. Minnesota hat mit den Houston Texans gesprochen und die Vikings haben jetzt inzwischen für den Draft, der in 5 Wochen, glaube ich, stattfindet, genau, wir werden gleich nochmal was zum Fahrplan unsererseits sagen, wie es in den nächsten Wochen weitergeht. Ja, also sie haben sich einen zweiten First-Rounder geholt. Die Vikings traden einige Picks mit den Houston Texans. Ich habe hier die Übersicht, aber du hast sicherlich auch die Details einmal mitgebracht. Und dann können wir mal drüber sprechen, was das für Auswirkungen haben könnte.
Also für den diesjährigen Draft gehen die Vikings im Prinzip aus der zweiten Runde raus und kommen dafür in die erste Runde. Also ein klassischer Pick-Swap. Die Vikings springen an die 23 und die Texans übernehmen dann die 42. Dann gibt es noch Late-Round-Picks, die ausgetauscht werden. Einmal ein 6-Runden-Pick, der nach Houston geht. Dafür geht ein 7-Runden-Pick wieder zurück nach Minnesota. Aber der 2-Runden-Pick 2025, der kostet dann natürlich auch noch mal was. Und ja, ich will jetzt deine Meinung natürlich dazu hören. Ich denke mal, das ist ein offensichtlicher Plan, vor allem jetzt auch schon so früh, was man damit vorhat. Und man geht hier ja auch weiterhin gut was an Risiko ein, ne?
Ja, absolut. Also zunächst einmal, als die Nachricht kam, ich war gerade unterwegs, hatte einen Termin gehabt, guck auf mein Handy und Social Media explodiert, weil ich ja auch sämtliche Vikings-Notifications anhabe. Und das war erstmal so, wow, krass, dass... Ich finde das ja immer nochmal eine andere, hat nochmal eine andere Würze, wenn das eigene Team irgendwie aktiv wird. Wir kommen ja gleich in der Free Agency zu, da waren die Vikings und Eagles ja auch recht aktiv. Dann habe ich mir erstmal selbst ein eigenes Bild gemacht und habe hier und da mal quer gelesen, auch bei einigen Experten. Auch Adrian Franke hat das mal so ein bisschen aufgegriffen. Da auch absolute Leseempfehlung mal. Was für einen Wert die Texans oder was für einen Wert hier die Vikings auch abgegriffen haben. Und wenn man das hier und da mal gegenüberstellen möchte, die Picks, dann haben die Texans am Ende ungefähr, das ist immer schwierig zu sagen, aber so ein Third-Round-Pick extra eingesammelt mit diesem ganzen Pick-Swap. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Vikings haben jetzt wirklich Munition dadurch in der ersten Runde und ich persönlich mag den Move sehr. Ich finde schon, es ist natürlich ein gewisses Risiko da, weil du einfach in den nächsten, in diesem Jahr keinen Second,
ich glaube, sie haben zurzeit nur einen Fourth-Round-Pick.
Ja, genau. Der nächste Pick wäre dann in Runde 4. Und nächstes Jahr dann potenziell auch. Sie haben im Moment ja nächstes Jahr noch den First-Rounder. Also da kann man vielleicht ausgehen, dass dann man da auch noch was mitmachen wird. Ich finde es jetzt wirklich sehr, sehr spannend, wie die Dynamik ablaufen wird. Ich habe nochmal so ein bisschen bei Interviews von Kwesi Adofo-Mensah gehört. Es scheint so, dass die Vikings irgendwas in der Pipeline haben mit irgendeinem Team. Also sie reden von einem Plan und hoffen, dass der aufgeht. Ich glaube, mit diesen beiden Picks, die sie jetzt in Runde 1 haben, wollen sie versuchen, in die Top 4 zu gehen. Das ist im Moment mein Bauchgefühl. Ich glaube, wenn du an 5 mit den Chargers, wenn du daran möchtest, hätte vielleicht die Nummer 11 gereicht und dann noch Second Rounder oder vielleicht so irgendwie so in dem Dreh. Ich glaube, dass sie ein Auge auf Drake May oder Jaden Daniels gelegt haben und vielleicht an 3 oder 4 wollen. Ja.
Es ist für mich eine klare Parallele zu dem Carson Wentz-Move, den Philly 2016 gemacht hat. Da haben sie ja auch einen doppelten Sprung gemacht, haben sich erst ein bisschen, also sind erst auch in der erste Runde reingekommen, um das dann zu nutzen, um noch weiter nach oben zu kommen. Damals ja an 2. Was klar ist für mich, Stand jetzt, ist, dass die Minnesota Vikings einen Quarterback nehmen werden in Runde 1. Alles andere würde mich sehr überraschen. Und ja, wir brauchen ja noch gar nicht so viel spekulieren. Wer weiß, vielleicht passiert es in den nächsten Wochen schon, vielleicht erst am Draft Day. Wird natürlich schwierig, in die Top 4 zu kommen. Wer weiß, ob die ersten 3 Picks locked sind. Ja. Wie Arizona das sieht oder auch die Chargers. Mal gucken. Es bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Aber die Vikings werden sicherlich, und das zeigt dieser Move jetzt auch schon so früh, über 6 Wochen vor dem Draft, ist eine ganz klare Mission, so weit wie möglich nach oben zu kommen.
Genau. Ein Gedanken dazu noch. Kann natürlich auch Vor- und Nachteile haben, dass du anderen Teams so früh deine Entscheidung oder deinen Willen hochzugehen natürlich signalisierst. Auf der anderen Seite haben sie ja jetzt schon mal den zweiten First-Round-Pick. Also gibt sicherlich auch Teams, die sich hier vielleicht hätten komplett ausziehen lassen. Das sehe ich nicht. Ich finde es aus beiden Sichten ein vernünftiger Deal. Also Houston sammelt weitere Assets ein. Huch, da schmeiße ich fast mein Mikro runter. Entschuldigung. Voller Vorfreude. Also die Houston Texans sammeln hier halt auch wertvolle Ressourcen ein. Ne? Also die können da wirklich viel draus machen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, von 42 auf 23 für nur einen extra Second Rounder quasi abgeben, das ist schon in Ordnung, auch aus Vikings Sicht. Also, ja, ich finde, es ist wirklich sehr schwierig, darüber jetzt zu diskutieren, natürlich, weil wir noch nicht wissen, wie das Endprodukt letztendlich aussieht, aber ja, geiler Move auf jeden Fall. Ich finde es cool. Also, das vielleicht dazu. Genau, bevor wir jetzt gleich rübergehen, vielleicht nochmal ganz kurz der Zeitplan von uns. Das habe ich vorhin fast vergessen zu sagen. Wir machen nächste Woche, es sei denn, es passiert hier noch irgendwas Wildes, nochmal eine Pause. Nächste Woche wird keine Folge kommen. Und der April, Erik, der steht dann im Zeichen des Drafts. Wir werden es wieder so machen, dass wir eine Woche uns über die offensiven Talente unterhalten werden. Das wird dann am 3. oder 4. April stattfinden. Eine Woche danach dann geht es rüber in die Defense. Ja, und dann haben wir noch so einen kleinen Nugget vorbereitet. Da möchten wir natürlich noch nicht ganz so viel verraten. Aber wir haben auch die Special-Teamer natürlich im Auge. Und da hoffen wir, dass wir wir sind da im Kontakt mit Ole vom Sunday Morning Kicker Podcast, dass wir ihn
der erfolgreiche Buchautor jetzt.
Richtig. Bald. Ja, das können wir auch schon mal anteasern. Also da gibt es ein richtig, richtig tolles Buch über Special-Teamer in der NFL. Das werden wir dann hoffentlich mit ihm auch nochmal kurz besprechen können, wenn wir ihn dann in der Leitung haben. Das ist denn der Plan für den 17. Und ja, in der Woche des Drafts, Erik, folgt dann noch unser Mock-Draft, den wir jährlich natürlich machen.
Ganz genau. Und mal gucken, wer dann da wohin geht in unseren Mocks. Wie immer wird da ja sicherlich fast nichts richtig sein. Das ist ja ganz oft so. Aber der April steht jetzt bei uns wirklich voll im Fokus des Drafts. Und da kommt dann hoffentlich auch wöchentlich immer was für euch, sodass wir Ende April alle ganz gespannt uns 3 Tage wieder vor den Fernseher pflanzen können.
Dann gehen wir doch mal rüber in die Free Agency und fangen mit meinen Vikings an. Und ja, wollen, wie wir es letztes Jahr gemacht haben, quasi Zu- und Abgänge einmal beleuchten, wollen die erste große Welle jetzt bei beiden Teams auch mal so ein bisschen einordnen. Was hat uns gefallen, was hat uns nicht gefallen? Sind wir überrascht, sind wir enttäuscht? Also da wollen wir mal so eine knappe Viertelstunde, vielleicht 20 Minuten einmal ein bisschen was zu erzählen. Und ja, die Spatzen haben es von den Dächern gepfiffen. Ich kann ja sonst mal mit den größten Namen anfangen, wenn du möchtest, Erik. Ich habe mir hier so eine Tabelle, so eine Übersicht gemacht, wer inzwischen nicht mehr da ist. Damit fange ich mal an. Und Ja, die beiden größten Namen sind tatsächlich keine Vikings mehr. Kirk Cousins hat für 4 Jahre und 180 Millionen in Atlanta unterschrieben. Und auch Daniel Hunter hat einen dicken Vertrag bei den Houston Texans bekommen für 2 Jahre und bis zu 49 Millionen. DJ Bonham, Jordan Hicks sind weitere Starter bzw. wichtige Rotationsspieler gewesen. Und zu anderen Namen kommen wir gleich noch, aber ja, mit denen müssen wir auf jeden Fall erstmal anfangen. Ne?
Bei Kirk war es im Endeffekt ja so, das haben die Verantwortlichen auch zugegeben. Man hat miteinander gesprochen, man hat versucht, einen Vertrag auszuhandeln. Aber die Atlanta Falcons hatten einfach das bessere Angebot und das bessere Gesamtkonzept. Also da ist jetzt im Endeffekt so dieser Klassiker, wofür die Free Agency erfunden wurde. Dass Spieler die Möglichkeit haben, sich auch was anderes anzuhören, weil das ist ja tatsächlich, solange die Spieler unter Vertrag stehen, nicht möglich. Es ist nicht wie im Fußball, wenn ihr euch vorstellt, dass da irgendwelche Berater sich mal irgendwo was anhören und dann gucken können, ob da was...
Das geht nur über Trades dann, ne?
Genau. Ob da was frei ist, das dürfen Spieler in der NFL nicht. Und dafür wurde die Free Agency erfunden, dieses Legal Tampering, wenn man so gut sagt. Ja, und da haben die Falcons anscheinend einfach die Vikings ausgestochen. Aber ich finde, die Vikings haben so eigentlich vernünftig darauf reagiert. Es wurde dann auch relativ schnell klar, weil sie Jonathan Greenard gesigned haben, ne, das dickste Signing, kommen wir gleich noch zu, dass dann eben auch Daniel Hunter gehen wird. Warum er jetzt von seinen maximal 49 Millionen nur 48 garantiert bekommt, das müssen andere beantworten, aber 24,5 Millionen im Jahr ist natürlich eine Ansage. Wäre aus jetziger Sicht vielleicht mit dem Rookie-Quarterback, der wahrscheinlich kommt, möglich gewesen. Aber gut, immer Justin Jefferson hat auch immer noch keinen neuen Vertrag, also da steht noch ein bisschen was zu. Also die beiden dicksten Fische sind weg, aber wenn wir gleich zu den Zugängen kommen, denke ich, hat man da einen ganz guten Run gemacht. DJ Wonnum und KJ Osborne, das sind so zwei Spieler, da finde ich es sehr schade für die Vikings. KJ Osborne unterschreibt für 1 Jahr und 4 Millionen bei den Patriots. Das sind immer so Signings, sicherlich hätten die Vikings das zahlen können. Aber ich glaube, da wurde in Gesprächen dann einfach klar, okay, vielleicht will der Spieler auch was anderes. Und ich denke mal, vielleicht hätte er bei den Vikings auch nicht 4 Millionen bekommen. Ist jetzt auch nicht mega wenig. Finde ich schade, weil er war immer ein sehr guter Komplementär Receiver, als Nummer 3 oder dann als Passcatcher, so Nummer 3, 4, hat er den Vikings immer ganz gut getan und da einige Targets und Catches auch bekommen. Und DJ Wonnum hatte einfach eine sehr gute Vorsaison. Deswegen ist es ärgerlich, dass er auch zu den Panthers geht, weil dadurch, das muss man ganz klar sagen, weil außer Jonathan Greenard und vielleicht dann Andrew Van Ginkel, ne, aufgrund der Defense, die Brian Flores spielen lässt, ist, glaube ich, auf Edge weiterhin noch Nachholbedarf.
Ja, sicherlich. Andrew Van Ginkel kann diese Rolle spielen, aber auch das habe ich hier und da mal gelesen und gehört. Daniel Hunter war halt eine klare Nummer 1 und ein Jonathan Greenard und ein Andrew Van Ginkel waren in ihren bisherigen Teams eine Nummer 2 und dann Andrew Van Ginkel eher eine Nummer 3 in der Rotation. Sie müssen Stand jetzt Nummer 1 und Nummer 2 sein. Und das birgt natürlich Risiko, dass das vielleicht nicht reicht an Qualität. Also ich habe das ja vor einigen Wochen schon gesagt, die Edge-Position wird auch, und auch Interior, gehe ich von aus, sollte auch eine große Prio dann in den späteren Runden im Draft sein. Und wir kommen sicherlich nachher auch nochmal drauf, es sind ja auch noch einige Veteran-Lösungen auf dem Markt. Also das ist, glaube ich, auch so eine Position, wo Minnesota dann nochmal reagieren könnte.
Ja, wollen wir die Abgänge noch fix rund machen? Es sind ja noch ein paar weitere gegangen. Also Alexander Mattison, das hatten wir schon gesagt, der ist ja released worden, hat noch keinen neuen Verein. Wir haben Jordan Hicks, der zu den Browns gegangen ist. Wir haben Marcus Davenport, der dann jetzt zu den Lions weitergegangen ist. Dean Lowry wurde auch aussortiert sozusagen, released. Und dann haben wir noch Austin Schlottmann, der zu den Giants gegangen ist, und Kyrus Tonga zu den Cardinals. Da ist jetzt aber, bis auf Jordan Hicks, denke ich mal, ne? Eigentlich jetzt keiner dabei, bei dem man sagen müsste, okay, hätte man vielleicht irgendwie halten sollen.
Genau, und dann habe ich noch die Liste mitgebracht mit Spielern, die bisher noch weiterhin Free Agent sind. Und da ist noch ein Name auf dem Zettel, der noch kein neues Team hat und wo die Vikings noch an der Rückkehr holen. Das ist halt Dalton Reisner, den ich gerne noch wieder sehen würde, der 28-jährige Guard. Auch ein Cam Akers wäre vielleicht noch ein Name, wo ich mir wünschen würde. Muss man natürlich gucken, der hatte ja seinen zweiten Achillessehnenriss, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber der Rest, wie gesagt, ist weiterhin Free Agent und da bin ich mir nicht sicher, dass man da irgendeinen zurückholen wird. Ja, sodass wir vielleicht nochmal auf die restlichen Namen gucken können, die dazugekommen sind, weil ein paar gab es ja auch noch.
Ja, wollen wir davor noch fix die Resignings machen? Also Extensions gab es ja keine, da haben die Vikings im Gegensatz zu den Eagles keine großen Sprünge gemacht. Bei den Resignings ist es auch eher so, okay, Nick Mews und Johnny Mundt, ich glaube, über Johnny Mundt hast du dich gefreut.
Ja, Nick Mews war dann Nummer 4 Teil, denn Johnny Mundt wird auch weiter noch eine Rolle haben, genau.
Jonathan Bullard hat dann anscheinend Dean Lowry ausgestochen und ist deswegen geblieben. Brandon Powell dann wahrscheinlich auch eher in KJ Osborne. Ja, und dann finde ich es spannend, Blake Brandel gleich mal einen 3-Jahres-Vertrag bekommen, auch 9,5 Millionen. Und David Quessenberry, der mir letztes Jahr auch gut gefallen hat, der bleibt noch mal ein Jahr. Aber da ist ja Blake Brandel so ein bisschen der größte Payday sozusagen.
Ne? Genau, hat sich als Backup ganz gut gemacht. Sie behalten ihn jetzt für 3 Jahre. Ich glaube, das war wichtig, dass man hier noch mal ein bisschen Depth mit in die O-Line bringt. Das sind die dicken Jungs up front gewesen. Ja, und dann können wir sicherlich noch mal über 2, 3 Namen aus dem etwas höheren Regal sprechen, wenn man das so sagen möchte. Weil das direkte Replacement für Jordan Hicks wird wahrscheinlich dann Blake Cashman sein, der eine gute Rolle letztes Jahr in Houston gehabt hat. Schöne Geschichte, kommt aus Minnesota und hat für die Minnesota Golden Gophers gespielt am College und kommt jetzt zurück. 3 Jahre und 22,5 Millionen. Ja, der Linebacker-Markt generell, das hatten wir auch letztes Mal besprochen, da war halt auch nicht so hohe Qualität, aber ich denke schon, er ist einerseits jünger als Jordan Hicks und sie haben jetzt auch nicht massiv overpaid, ne? Also es ist eine 1-zu-1-Ersatz da.
Er hat vor allem auch einen Frontloaded-Vertrag. Also ja. Ich habe seine Zahlen sind schon draußen, diese kann man schon einsehen und spätestens im dritten Jahr kann er für 2,5 Dead Cap entlassen werden. Ich meine, natürlich ist das nicht immer das, worauf man unbedingt gucken sollte, aber ich fand, er war eine Tackle-Maschine bei den Texans, also mal gucken, ob er dann eben Ivan Pace dann Coast to Coast gehen soll. Aber wir müssen jetzt natürlich über das größte Signing sprechen und wie du das feierst. Jonathan Greenard, 26-jähriger Edge-Rusher.
Oh, da hast du mich gerade gefoppt, aber ich sag dir gleich warum.
Okay, aus Houston, 4 Jahre, 76 Millionen und 42 garantiert.
Ja, also, ich hab's ja eben schon gesagt. Daniel Hunter war halt über Jahre eine klare Nummer 1 und das muss halt ein Jonathan Greenard erst noch beweisen. Er hat absolute Tools und absolute Anlagen. Und ich glaube auch, dass der Fit, auch zusammen mit Andrew Van Ginkel und letztendlich auch ein Blake Cashman, der sehr athletisch ist, dass das gut passen könnte in der Brian Flores Defense. Also man hat extrem bei allen Spielern auf die Athletik gesetzt und auf das Upside. Ich bin mir halt nur nicht ganz sicher, oder ich hoffe natürlich sehr, dass er diesem Status auch gerecht werden kann. Ich meine, es sind 19 Millionen pro Jahr. Ich glaube, es sind 42 Millionen garantiert. Und so eine Spieler verdienen dann halt sich eine goldene Nase in der Free Agency. Aber es ist schon einer der besseren Namen, oder wie würdest du es einschätzen, oder?
Ich finde, dafür, dass man ihn unter 20 bekommen hat, finde ich mit der Salary Cap Anpassung in Ordnung. Es ist ja im Endeffekt sein erster größerer Vertrag und den geben ihm jetzt die Vikings. Also er hat bisher noch nicht gezeigt, dass er diese dominante Eins sein muss. Das macht er jetzt, oder muss er jetzt. Und die Vikings sagen sich halt, okay, holen wir uns halt einen 3 Jahre jüngeren Spieler.
Ja, okay. Ich habe gerade gedacht, du redest von einem ganz anderen, weil
wahrscheinlich Aaron Jones, aber mir ging's
auch das nicht, aber lass uns gerne
mit Aaron Jones weitermachen. Kann's ja nur John Parker Romo sein.
Das ist absolut richtig. Ich würde gerne mal zu den Specialists einmal springen.
Mir ging's auch eher um die Kohle. Das ist das größte Signing.
Er nimmt die Kohle. Richtig. Ja, lass uns mal ganz, ganz kurz. Wir wollen auch gleich noch kurz über Sam Darnold und Aaron Jones sprechen, aber ich möchte hier über John Parker Romo sprechen, dem All-XFL-Team, der im All-XFL-Team 2023 war. Das ist Stand jetzt der neue Kicker der Vikings. Greg Joseph, weiterhin Free Agent. Und John Parker Romo von den San Antonio Brahmas wird vermutlich der neue Kicker der Vikings sein. Der war auch auf dem Practice-Squad letztes Jahr mal bei den Lions und der Bears, hat sich aber in der NFL noch keinen Namen gemacht. Aber ja, hat immerhin fast 90% Career-XFL-Kicks gemacht. Das wollte ich hier nur mal ganz kurz erwähnen. eine neue Zeitrechnung beginnt und kein Greg Joseph gezittert mehr. Und ja, aber lass uns abschließend, um die Vikings so ein bisschen rund zu machen, gleich noch. Ja, oder machst du gerne.
Ja, sag ja. mal, Aaron Jones, denke ich mal, ja. das ist ein Signing, das kam auch so ein bisschen out of nowhere, ja. weil er dann in Green Bay ja, entlassen wurde, weil die Josh Jacobs geholt haben. Und dann haben ja. die Vikings, denke ich mal, für einen ganz guten Deal zugeschlagen. Und sie brauchten ja auch unbedingt was auf Running Back.
Ne? Ja, absolut. Und es ist verrückt. Also Aaron Jones hat einen so oft das Herz gebrochen mit den Packers gegen die Vikings und ist gerade 29 geworden. Und ich glaube schon, dass er noch ein, zwei Jahre locker im Tank hat. Und vor allem ist es ein Signing, was einem möglichen Rookie-Quarterback helfen kann. Aaron Jones ist ein toller Passcatcher im Backfield. Und ich glaube schon, dass er mit Ty Chandler da ein gutes Duo bilden kann. Ich denke schon, dass auch die Vikings hier noch prädestiniert sind, nochmal eine Free-Agency-Signing zu holen. Ich habe ja so ein bisschen auf so ein paar bulligere Running Backs, so möchte ich es mal nennen, geschielt, sowas wie ein Derrick Henry oder so. Aber gut, Aaron Jones wird Bock haben, es den Packers zu zeigen, das glaube ich schon. Es kam ja doch überraschend, aber durch den großen Vertrag für A.J. Dillon wurde er dann entlassen.
Nee, für Josh Jacobs.
Entschuldigung, für Josh Jacobs, A.J. Dillon. Ist ja weit, den haben sie geresigned.
Haben sie geresigned, für deutlich weniger Geld.
Ja, natürlich. Ja, und dann ganz kurz nochmal, ich habe noch ein, zwei andere Namen, aber Sam Darnold, ich glaube, ich hatte zu dir einen Tag vorher geschrieben, ja, wenn die Vikings jetzt noch so einen Typen wie Sam Darnold sein wären, dann weiß ich auch nicht, was ich glauben soll. Ja, es ist schon etwas höheres Backup-Quarterback-Money, das muss man schon sagen. Ein Jahr 10 Millionen, da hätte es auch günstigere Alternativen geben, aber auf der anderen Seite ist es...
Das ist so ein richtiges Who-Cares-Signing, ja. finde ich, oder? Also Sam Darnold gibt einem nichts ja. und ob das nur 7, 10 oder 12 Millionen sind. Ne? Also wenn das Geld da ist beim Capspace und du hast diese 10 Millionen für dieses eine Jahr, okay, then be it. So be it, weißt du? Das ist halt so, man weiß ganz klar, was es sein wird, wenn es ja. nämlich, wenn der Rookie-Quarterback, so wie es jetzt läuft, reinscheißt, ja okay, dann kommt halt Sam Darnold rein und es wird nicht besser werden. So, aber dafür hat man ihn, ja, du, das ist halt das Gute, wenn du Quarterback spielen kannst in der NFL, dann kriegst du halt auch als Backup immer noch einen vernünftigen Batzen ab, aber ich glaube, das ist kein Signing, was irgendwo irgendeinen Impact haben würde.
Ja. Und dann habe ich nur noch mal drei weitere Signings mitgemacht, die alle nicht viel Geld verdienen, aber jetzt auch im Kader sind und mal gucken, ob sie das Roster machen. Jerry Tillery war ehemaliger First-Round-Pick der Chargers, zuletzt bei den Raiders, der Defensive Tackle, ein Jahr und 2,7 Millionen. Trent Sherfield als Receiver, ehemals bei Buffalo, ein Jahr und 1,7 Millionen. Und man hat sich noch Depth in der Offensive Line geholt mit Dan Feeney, vielen bekannt vielleicht noch von den Jets war er mal und zuletzt bei den Bears auch ein Jahr, da habe ich jetzt aber die Zahlen noch nicht.
Sind auch noch nicht raus.
Ne, die habe ich, genau, waren gestern noch nicht raus, als ich das hier vorbereitet hatte. Ja, das sind so die Namen und Zahlen, die ich mitgebracht habe. Hast du noch was bei den Vikings? Ich gucke gerade noch mal durch.
Ob wir Nö, aber du haben. Kannst mir gerne dein Fazit sagen. Wie bist du denn, bist du zufrieden, bist du unzufrieden? Was hältst du davon? Ich meine, das Große, was wir vorher angesprochen haben, ist okay, Jonathan Greenard hat den größten Vertrag bekommen, aber es kam jetzt kein Star sozusagen und man hat ja jetzt schon dann eben die beiden Key Free Agents abgegeben. Ja. Deswegen bin ich mal, ja, gib mir mal deine 2 Cent zu der Free Agency der Vikings.
Es tat natürlich weh, dass die beiden großen Katzen weg sind mit Kirk Cousins und Daniel Hunter, aber es kam jetzt für mich nicht überraschend und ich muss wirklich sagen, ich war überrascht, wie aktiv dann die Vikings doch waren. Ich habe nicht mit einem Signing in der Preiskategorie von Jonathan Greenard und eigentlich auch nicht von einem Blake Cashman gerechnet. Also ich, ja, wir haben ja gesagt, beide Teams hatten so 40, 45 Millionen Capspace. Bisschen was ist natürlich jetzt auch frei geworden. Ich würde dem Ganzen schon eine 2 geben, wenn ich da eine Schulnote verteilen müsste, weil ich die Idee dahinter schon sehe. Ich habe es ja angesprochen, gerade diesen Fokus auf die Defense zu legen, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil wir haben es ja in den letzten Wochen und Monaten immer wieder gesagt. Das große Problem letztes Jahr in der Offense war halt die Position des Quarterbacks ab Woche 9. Ansonsten lief das ja relativ vernünftig. Und den Gedanken und die Idee, die Defense weiter zu stärken oder vielleicht sogar zu verjüngen, was man ja hier auch eindeutig sieht, das kann ich absolut nachvollziehen. Und deswegen war ich doch recht angetan von der Free Agency-Periode bei den Vikings.
Ja, bevor wir dann zu den Eagles kommen, ist mir gerade noch eingefallen, weil wir ihn auch öfter mal erwähnt hatten, Harrison Smith ist weiterhin im Kader, ne? Mhm. Da wurde ja der Vertrag gerestructured, also das wollte ich auch noch erwähnen. Da hält man zumindest einen Keyplayer, ne? Also ja, ich finde die Vikings, sie haben auf einer Premium-Position einen Spieler bezahlt. Werden wir sehen, ob sich das auszahlt. und die Zeichen sind klar gesetzt. Da machen Kwesi Adofo-Mensa und
Kevin O'Connell
kein Hehl draus, wo die Reise hingehen wird oder hingehen soll für dieses Team. Und ja, dann werden wir im April viel darüber philosophieren, wer es sein könnte. Und allerspätestens im September, Oktober, November sehen, wie das Früchte trägt.
Ja.
Weil, muss man ja auch ehrlich sagen, sollte es, oder es wird ja höchstwahrscheinlich ein Quarterback werden, er kommt ja nicht in die schlechtesten Umstände, was genau auch immer sehr gut für einen Rookie ist.
Ja. Gut, dann lass uns doch mal rübergehen zu deinen Eagles und auch da nochmal in Ruhe drauf blicken, was sich so getan hat. Aber hier müssen wir mal auch mit einer News anfangen, würde ich sagen, denn neben Jason Kelce gab es noch ein zweites, ja, Retirement, was es jetzt gab, also ein zweiter Spieler, der sich in die Rente verabschiedet hat. Und da möchte ich dir auch gleich erstmal die Bühne geben, Erik, denn auch ein langjähriger Eagle mit Fletcher Cox, den Defensive Tackle, sagt Tschüss und war neben Aaron Donald und einigen weiteren Spielern auf seiner Position und in seiner Positionsgruppe in den letzten 10, 12 Jahren eine prägende Figur in der NFL.
Also Anfang der 2010er, bis dann ein Spieler wie Aaron Donald, wie ein Chris Jones auf die Bildfläche kam, da waren Fletcher Cox einer der ganz, ganz wenigen, die auf der Defensive Tackle-Position so dominiert haben, dass sie eben auch Druck über den Quarterback bringen konnten, den Lauf verteidigen und so weiter. Einer eben aus diesem, ja, Quartett, was die Eagles seit 10 Jahren mit sich führen, aus eigenen gedrafteten Spielern, ne? Jason Kelce ist zurückgetreten, Fletcher Cox jetzt leider auch. Sportlich muss man sagen, ja, er hatte immer noch einen Impact, aber er war nicht mehr auf seinem Peak. Also er hat vernünftig produziert, aber in dem Konstrukt dieser D-Line, wie sie aufgebaut ist, wo er definitiv fehlen wird, er übergibt jetzt halt an zwei Spieler, die saujung sind, wo ich mit Jordan Davis nicht mal weiß, wie sehr man ihn lieben wird. Jalen Carter ist einfach, ja, hoffe ich natürlich, dass der seiner Rookie-Saison und den Vorschusslorbeeren dann auch gerecht werden kann, auch was das Character-Work angeht. Da gab es ja auch Issues bei ihm. Ja, und dann sind jetzt von diesen vier, um da mal so ein kleines bisschen überzugreifen, überzuleiten, sind noch zwei übrig. Lane Johnson hat letztes Jahr nochmal eine ordentliche Vertragsverlängerung unterschrieben. Und zumindest Brandon Graham, der bleibt wenigstens noch ein Jahr, unterschreibt für 5 Millionen, um, sage ich mal, dieses Quartett ja rund zu machen.
Ja, absolut. Happy Retirement da an Fletcher Cox. Und du hast es gesagt, es sind noch einige Säulen da, aber einige sind weggebrochen. Und wir wollen jetzt mal raufgucken, was die Eagles in der Free Agency gemacht haben. Und da bin ich auch mal sehr auf deine Meinung gespannt, weil mir persönlich gefallen einige Signings sehr. Ein, zwei sehe ich ein bisschen kritischer und ich denke mal, dass du mir da zustimmen willst. Wollen wir auch hier mit den Abgängen zunächst anfangen oder mit den Zugängen?
Lass uns auch mit den Abgängen anfangen, weil da ist für mich bisher nur eins, was mir nicht so gefällt, wo ich hoffe, dass er noch geresigned wird, weil er wurde entlassen. Das ist Avante Maddox. Einfach Nickel Corner, den die Eagles weiterhin unbedingt bräuchten. Letztes Jahr war er viel verletzt und da gab es eine große Baustelle. Deswegen hoffe ich, dass man sich hier noch einigen kann. Kevin Byard ist zu den Bears gegangen. Das ist okay, dass man sich da getrennt hat. Genauso wie DeAndre Swift, der ist auch nach Chicago gegangen. Auch 3 Jahre, 24 Millionen. Ganz schöne Stange Geld. Also da bin ich froh, dass die Eagles ihn dafür nicht gehalten haben. Und dann, ja, Nicholas Moreau, Jack Stoll, jeweils zu den Bills und den Giants und Marcus Mariota ist jetzt bei den Commanders. Also, ich sag mal so, die beiden Retirements, okay, DeAndre Swift und Kevin Byard. Swift hat man sehr gut ersetzt und Kevin Byard hat irgendwie nicht geklickt und ja, schauen wir mal. Also kein großer Abgang, was man irgendwie so sagen muss. Deswegen, ich fange jetzt einfach mal so ein bisschen chronologisch an. Und das erste Splash, das aus Philadelphia kam, das war, dass wir jetzt den teuersten Guard der Liga in unseren Reihen haben.
Ja, erzähl mal, was sagst du denn dazu? Landon Dickerson bekommt eine Stange Geld. Also er ist natürlich einer der Besten auf seiner Position. Sicherlich Top 5, Top 7, Top 10, also mindestens. Also eigener Draftpick natürlich. Ich glaube, damals in der zweiten Runde von Alabama war es, glaube ich. Mhm. Aber es ist natürlich eine Position und das ist natürlich aber auch interessant, wie die Eagles das gespielt haben, als wenn sie einen Riecher gehabt haben, weil die Guard-Position, kommen wir später noch zu, generell, die wurde ja ganz schön bezahlt. Und die Frage ist natürlich, ob man, ja, jetzt alles richtig gemacht hat, weil er in einem Jahr noch teurer gewesen wäre. Ich weiß es nicht. Aber hast du die Zahl nochmal genau mitgebracht, dass wir das nochmal aufschlüsseln können?
Ja, 4 Jahre 84 Millionen. Er ist jetzt mit 21 pro Jahr der perfekt, also der bestbezahlteste Spieler, was den Average angeht. Ich glaube, das war nicht so, dass die Guard-Position vornherein sehr hoch bezahlt werden sollte, sondern das war ein Trickle-Down-Effekt. Dass Len Dickerson, dass die Eagles das gemacht haben, das war das Problem für den Guard-Markt.
Danke, Eagles.
Ich sag mal so, es ist immer schwierig bei so einer Position wie Guard, denn da so viel Geld auszugeben. Aber mit den ganzen anderen Signings, die nachher noch gemacht wurden, ist das für mich ein klares Zeichen. Und es ist auch irgendwo eine Identität von Howie Roseman. Die eigenen, wie man so schön sagt, homegrown Guys, die werden gehalten und die werden dann auch bezahlt, damit sie gar nicht erst auf die Idee kommen, woanders hinzugehen. Und Landon Dickerson hat halt nach seinem Draft, du hast es schon angesprochen, ist mindestens ein Top 10,
ja, für mich
ein Top 5 Guard in der Liga. Und deswegen sagt man, wenn wir diesen Juwelen sozusagen selber geholt haben, dann behalten wir den auch, dann bezahlen wir den auch. Das haben sie ja in den letzten Jahren auch immer gezeigt. Die Spieler, die sie selber gedraftet haben, auf, es ist ja nicht mal eine Premium-Position, aber gerade die Offensive Line ist halt prägend für diese Organisation. Und wenn du da Top 5 Spieler hast, dann hältst du die. Und dann gibst du denen halt auch Geld und dann setzt du vielleicht auch mal einen neuen Standard. Dann ist das so. Im ersten Moment fand ich es auch echt, boah, aber ich kann es verstehen und prinzipiell von dem Ansatz, den die Eagles gefahren sind, kann ich es auch verstehen, weil lass uns gleich auf die Zugänge eingehen. Mhm. Ich meine, wenn ich mir jetzt die Namen angucke und die Qualität, die man sich reingeholt hat, da muss man ja wirklich sagen, okay, das, wenn ich sportlich aufs nächste Jahr gucke, dann habe ich nicht so viele Sorgenfalten, was die NFC angeht. Man hat einen Saquon Barkley geholt. Kann 3 Jahre bis zu 37 Millionen verdienen. 38 ungefähr, 26 sind sogar garantiert. Damit hat er die zweitmeisten Garantien überhaupt nach Christian McCaffrey und ist jetzt auch die Nummer 4 in Running Backs. Ist natürlich sehr, sehr viel Geld. Vor allem, wenn ich mir dann angucke, dass ein Austin Eckler zum Beispiel für 2 Jahre und 8,5 Millionen nach Washington geht. Aber anscheinend wollte man ihn unbedingt haben. Und er wird dieser Offense ja ein absolut krasses Element geben. Auf der Running Back Position gab es, glaube ich, seit LeSean McCoy vielleicht, damals zu seinen Zeiten, kein Spieler mehr, der so einen Impact haben könnte. So, und wenn wir uns die Offense jetzt nur mal von den Namen angucken, also Jalen Hurts, Saquon Barkley, AJ Brown, Devontae Smith, Dallas Goedert.
Ja. Und die immer noch wichtigen Bausteine, ich sag's mal zumindest mit Landon Dickerson und Lane Johnson ja in der Line. Ne?
Das sind ja, John Mailata ja auch. Cam Jurgens hat auch ein ganzes Jahr jetzt als Starter gehabt. Ja. Da wird das Zepter jetzt übergeben. Das haben wir, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren, das war unser erster Draft oder so, den wir zusammen.
Und das war auch damals unser erster Take, dass er irgendwann von Jason Kelce übernehmen wird.
Genau, ja. So. Also das war halt einfach Zeit. Und ja, ist für mich prinzipiell, was die Free Agency angeht, ja, ein ganz klarer Zeig, wir gehen all in.
Richtig, ja.
Also, wir können ja weiter gucken. Bryce Huff, man nimmt wieder Geld in die Hand für einen Edge-Spieler 3 Jahre, 51 Millionen. Höchst bezahlt ist der Non-Quarterback undrafted jemals. Also hat hier einen neuen Rekord gesetzt. Nimmt man Geld in die Hand, man holt einen alten Bekannten zurück, das ist CJ Gardner-Johnson. Den holt man für 3 Jahre auch 33 Millionen. Und dann, was mich lange geärgert hat, und ich bin auch nicht so zufrieden, ist ein Devin White. Also man hat mal wieder die Linebacker-Position komplett eigentlich liegen lassen. Dann hat man jetzt, Devin White holt man jetzt für 1 Jahr, aber das war's dann auch schon. Naja, und dann gibt man seinen Kicker halt noch, macht den zum bestbezahltesten Kicker der Liga, also was Average angeht. 4 Jahre, 24 Millionen, Jake Elliott hat er verdient, alles ja. Gut, aber ist halt auch so, ja klar, ist wieder so eine Howie Roseman-Sache, ne? Der hat in Klatschmomenten geliefert, aber ob ich einem Kicker so viel geben muss in der NFL, sei es dahin. Einige weitere Signings, ich will dir nicht alles wegnehmen.
Mach ruhig weiter, alles gut.
Aber, also, zumindest in der Offense, muss ich dir ehrlich sagen, bis auf den Impact von Jason Kelce selber, nicht nur sportlich wird glaube ich der Drop-Off gar nicht so hoch sein, groß sein, mhm. Aber ne, sehe ich hier ein locker Contender in der NFC.
Ja. Bei Saquon habe ich auch nur die Total Guarantees ein bisschen kritisiert, als ich den Vertrag das erste Mal gelesen habe mit seinen 26 Millionen. Das ist schon wirklich eine fette Nummer. Und vor der Devin White-Verpflichtung, den ich immer noch für einen potenten Linebacker handle, war es mir mit Zach Bourne alleine ein bisschen dünn, der von New Orleans kam, der potenziell vielleicht sogar auch starten soll oder muss. Also von daher, da bin ich mal gespannt. Brayden Mann, du hast ihn dir eigentlich nicht zurückgewünscht, den Panther.
Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Also da war er wirklich, der hatte keine gute Production, aber gut, ist genau dasselbe.
Ja.
Ist halt wie der Special Teamer. Vielleicht sagen die sich auch, bis sie irgendeinen finden, dann nehmen wir ihn halt lieber.
Ja.
Zum Glück, man hat ja gleich die ganze Special Teams Unit zusammengehalten. Rick Lovato hat auch einen neuen Vertrag bekommen, der Long Snapper. Also.
Genau, der Bruder von Demi Lovato, man kennt ihn. Aber ich möchte noch mal über deinen neuen Backup-Quarterback reden, Erik. Über den haben wir noch gar kein Wort verloren. Kenny Pickett kommt aus Pittsburgh.
Also das war so eine, das war auch so ein Move, den ich so, also ich kann es, glaube ich, nicht einschätzen, wie wichtig irgendwo ein Backup-Quarterback ist. Ich meine, ich habe es am eigenen Leibe erfahren. Der Backup-Quarterback hat damals 2017 die Lombardi geholt. Und anscheinend packen Howie Roseman und auch Nick Sirianni da einiges rein, dass da zumindest ein potenter Backup High oder ich will nicht High Level, ja High Level End Starter ne, dabei ist. Es ist schon wild mit Kenny Pickett. Also ist per Trade dann zu den Eagles gekommen. Im Endeffekt ist es ein Late Round Pick Swap, der da irgendwie noch passiert. Ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben, weil die Kompensation ist wirklich dünn. Ist irgendwo witzig, ne, dass die Steelers, er hat dann anscheinend keinen Bock mehr gehabt darauf und dann hat Mike Tomlin gesagt, naja, wenn du nicht competen willst, dann setze ich dich Arsch auf die Bank so ungefähr und dann haben die Eagles da irgendwie zugeschlagen. Ja, also ganz ehrlich, ist glaube ich, also und das zeigen zumindest die letzten Jahre, weil es waren ja immer, es war Gardner Minshew, letztes Jahr war Marcus Mariota und jetzt kommt Kenny Pickett, sind alle Spieler. Gardner Minshew sehen wir vielleicht dieses Jahr als Starting Quarterback. Marcus Mariota war vorher Starting Quarterback in Atlanta. Und Kenny Pickett war vorher Starting Quarterback in Pittsburgh. Also vielleicht holt man sich da immer so ein bisschen die dann auf die Bank wandern, einfach zu sich, um sie dort zu wärmen und dann zu schauen, falls es wirklich notwendig wird. Aber ist natürlich, also das ist in Stein gemeißelt, dass er
der Backup wird. Das gar keine Frage, habe ich nachher bei den anderen Free Agents noch. Ich finde schon, die NFL hat da, oder besser gesagt, die Teams haben da so zwei Sachen offenbart, finde ich. Einmal, dass man sich schneller entscheidet, wie man mit den eigenen Quarterback-Draft-Picks umgeht, weil wenn man sich mal die letzten 2, 3 Klassen ansieht, Draftklassen, was da passiert ist inzwischen, wo die Quarterbacks sind, also das war vor Jahren noch nicht so, da hat man die 5, 6 Jahre behalten, ist natürlich auf der einen Seite sehr konsequent, auf der anderen Seite zeugt es auch von ein bisschen wenig Geduld Und auf der anderen Seite, du hast es schon gesagt, so ein bisschen die Wichtigkeit des Backup-Quarterbacks wird immer deutlicher, weil wir haben es ja auch letztes Jahr wieder gesehen. Ich glaube, wir hatten bestimmt über 50 Quarterbacks oder so, die wir dann insgesamt gesehen haben, weil sich die Hälfte der Quarterbacks bei den Teams verletzt haben oder gebencht wurden oder was weiß ich. Also das ist vielleicht auch so eine Tendenz in den letzten Jahren und dementsprechend haben die Eagles natürlich da einen Low-Risk-Move gemacht, ne?
Ja, um das so ein bisschen abzurunden, man hat noch Julian Okwara geholt von den Detroit Lions. Matt Hennessy, Guard aus Atlanta, der 2021 zumindest alle Spiele gemacht hat, aber verletzungsanfällig war. Auf Wide Receiver hat man Devontae Parker geholt, aus New England. Ganz lässig muss man da nur 1,2 Millionen zahlen, weil er noch hohe Garantien bei den Patriots hat. Das sind so die Spieler, die dann da gesigned wurden. Was noch wichtig ist, die haben zwar keine Extensions oder wurden geresigned, aber dass sowohl Josh Sweat als auch Haason Reddick weiterhin auf dem Roster sind, finde ich erstmal richtig gut. Wenn das bis zum Start des Jahres so bleibt, dann gibt es für mich, Stand jetzt, nur ein, zwei Fragezeichen in diesem Team. Und damit bin ich im Endeffekt erstmal ganz fein, weil da kann man ja auch über den Draft vielleicht mal gucken, was da noch so geht.
Also auch an dich nochmal so generell die Frage zum Abschluss. Du kannst mit dem ersten Bild der Free Agency der Eagles auch ganz gut leben. Wie schätzt du es ein?
Also am Anfang war es so, da war ich echt überrascht. Okay, wir geben hier viel, viel Kohle aus. Das Len Dickerson-Signing, Saquon Barkley. Also erstmal auch für Positionen, die nicht so den hohen Value haben. Dann holen wir Bryce Huff und die ganze Zeit, ja okay, wir machen aber nichts auf unseren Baustellen. Nichts. Und dann kamen wenigstens noch Devin White und CJ Gardner-Johnson. Okay, deswegen bleibt mir weiterhin Linebacker, würde ich mir noch wünschen, aber wird halt schwierig. Aber vielleicht Nickel Corner, da müssen wir definitiv, also wenn Avante Maddox nicht zurückkommen, müssen die Eagles da was tun. Dann aber muss ich so mit bisschen Abstand, so ein, zwei Tage, wenn man dann auch auf andere Teams und die anderen Free Agents gesehen hat, Howie Roseman geht, solange der Jalen Hurts-Vertrag noch billig ist, und der ist er zurzeit noch, geht er jetzt all in und muss alles da rausholen. Und deswegen holt man so einen Spieler wie Saquon Barkley und so weiter, um da jetzt maximal die sportliche Seite zu sehen. Und deswegen kriegt er auch ein bisschen zu viel. Er kriegt ja mehr als den Tag. Ne? Also das ist schon ein leichter Overpay. Aber für einen, wir brauchen uns das vormachen, Saquon, wenn er fit ist, ist das ein geiler Spieler. So, und deswegen bin ich in diesem Sinne damit fein, jetzt in dem Fenster damit anzufangen. Und ich sag dir so, wie es ist, die Offense, auf die schaue ich wirklich mit Herzchenaugen oder mit strahlenden Augen, weil da gibt's nicht viel Besseres in der NFC. Und wenn ich dann rüber nach Dallas gucke, also gefühlt bezahlen wir für die ganze Offense 60 Millionen und die bezahlen für den Quarterback 60 Millionen. Ne? Also deswegen bin ich da zufrieden in der Defense. Bryce Huff finde ich super, tolles Signing, auch nicht zu viel bezahlt. Und dann schauen wir mal, ob dann auf Linebacker-Level und in der Secondary auch das Vic Fangio-Signing was macht. Aber ich bin schon zufrieden und du hast den Vikings vorne eine 2 gegeben. Ich bin jetzt nicht hyped, aber eine 2 würde ich da auch geben. Also die Eagles haben schon ihre Hausaufgaben erledigt und zeigen definitiv, dass sie sich weiterhin im Super Bowl-Window befinden.
Gut, ich gucke noch mal ganz kurz meine Notizen durch, aber ich habe auch nicht mehr zu den Eagles. Du hast alles gesagt. Deswegen lass uns doch noch mal so in ein paar Minuten auf den Rest der Liga gucken und auf den Rest der Free Agency. Und das können wir vielleicht so ein bisschen auch in Offense und Defense teilen und mal so ein paar Positionsgruppen und Takeaways starten. Wenn du magst, würde ich sonst vielleicht gerne mal mit der Offense anfangen, weil wir schon einige Sachen besprochen hatten. Ich habe es schon angesprochen, eine Sache, die ich ganz oben auf meinem Zettel habe. Lass uns mal auf die Quarterbacks gucken, was da so passiert ist. Wir müssen natürlich jetzt nicht jeden Namen nennen, aber hier ist das, was ich vorhin schon angesprochen habe. Ich fand da schon relativ viel Bewegung, gerade auf dem Backup-Quarterback-Markt. Also ein Gardner Minshew, der potenziell in Las Vegas starten könnte, kriegt viel Geld. Weil es ist kein Backup-Money, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Was nimmst du da mit und welchen Namen möchtest du vielleicht hier mal so ein bisschen rausstechen?
Also ich nehme nicht ganz so viel aus dem Quarterback-Markt mit. Gardner Minshew ist sicherlich das größte Signing, da 2 Jahre 25 Millionen. Das könnte, und das wurde ja auch schon klar gesagt, nachdem jetzt Jimmy G auch entlassen wurde und bei den Rams gelandet ist, dass er da mit Aiden O'Connell competen wird. Ist sicherlich nicht der stärkste Quarterback-Room, aber Antonio Pierce sieht das wohl, dass das die beste Competition so ungefähr ist. Ansonsten, was mir aufgefallen ist, gucken wir uns die ersten 3 Draftpicks an. Alle haben ihre Starting Quarterbacks getradet.
Ja.
Die Chicago Bears sind nicht mehr mit Justin Fields. Er ist nach Pittsburgh gegangen, wo er jetzt zusammen mit Russell Wilson ist, die auch einen kompletten neuen Quarterback-Room haben. Die Commanders haben Sam Howell nach Seattle getradet. Und wenn man Mac Jones noch als Starting Quarterback nennen will, aber auch die New England Patriots haben Mac Jones nach Jacksonville getradet, haben dafür Jacoby Brissett geholt, der anscheinend dafür prädestiniert ist, der Bridge Quarterback zu sein, beziehungsweise der Veteran, der dann die jungen Spieler da auch irgendwie so ein bisschen mit an die Hand nimmt. Ja, das ist eigentlich so den Take, den ich habe, dass die Mannschaften, die ja, im Endeffekt jetzt keinen High-Level Game Manager mindestens haben. Also alles ab Top 16 oder niedriger. Die werden sich jetzt immer danach umschauen, noch irgendwie, und sei es so wie bei Justin Fields, vielleicht nur ein 6-Runden-Pick, irgendwie noch abzugreifen.
Sonst mach mal weiter mit der nächsten Positionsgruppe. Was hast du auf dem Zettel? Was nimmst du mit aus der Free Agency?
Ich will einfach mal über den größten Vertrag reden und das ist im Endeffekt klar, Chris Jones hat den unterschrieben noch vor der Free Agency, also er ist nicht wirklich Free Agent geworden, hat er ja für 5 Jahre fast 160 Millionen unterschrieben, 95 garantiert. Aber ich möchte gerne über Christian Wilkins und Brian Burns reden, die ja beide auf den Edge-Positionen ordentlich oder Tackle-Position ordentlich abgegriffen haben. Christian Wilkins 4 Jahre 110 Millionen. Und Brian Burns, der für einen 2-Runden-Pick und einen 5-Runden-Pick zu den Giants gegangen ist. Und da nochmal einen 5-Jahres-Vertrag für 150 Millionen unterschrieben hat. Für dich einfach nur aus beider Sicht so. Ich feiere ja das Christian Wilkins-Signing. Finde aber das Brian Burns-Signing dann irgendwie so, weiß ich nicht. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, geht mir ähnlich. Also, das muss mir Brian Burns dann in der Höhe auch erstmal noch beweisen, so als Fan, ne, als
aber jemand. Ich frage mich auch, warum die Panthers das machen.
Ja, es ist halt krass, ne? Sie haben große Talente, die sie selbst gedraftet haben, weggetradet, ne? Es ist mit CMC und DJ Moore vorher schon passiert, jetzt ein Brian Burns, also es ist ja nicht so, dass sie komplett schlecht draften in den letzten Jahren. Sie haben ja wirklich tolle Spieler in ihren Reihen gehabt, aber machen einfach nichts draus und das verwundert mich so. Und ja, natürlich, die Giants haben eine überragende Front jetzt, ne? Also wenn wir da mit Dexter Lawrence, Kevin Thibodeau und jetzt Brian Burns, das schallert schon richtig und das wird auch für deine hochgelobte O-Line zweimal im Jahr sehr schwer, wenn sie gegen die Eagles spielen. Da bin ich sehr gespannt. Bei Christian Wilkins finde ich die Garantien sehr hoch. 82 Millionen kriegt er, glaube ich, garantiert. Das ist sehr, sehr viel. Auch hier, ne? Also Christian Wilkins und Max Crosby zusammen da an der Line.
Deswegen finde ich
das schmeckt schon, ne?
Deswegen finde ich das Signing auch sexy und ich Entschuldigung. Ich finde auch, dass die Raiders, wenn sie das können, sowas machen müssen, aber es gab viel Kritik dafür, dass sie da so viel Geld reinstecken, weil sie immer noch nicht die Quarterback-Frage beantwortet haben, aber gut, prinzipiell muss man aber sagen, haben die Edge oder die Defensive Line Man ja wieder gut abgecashed, ne? Also auch ein Leonard Williams, der bei den Seahawks bleibt, ne? Also da hätte ich auch nicht gedacht, dass der über 21 Millionen im Jahr verdient. Und dann gibt's wieder diese smarten Zahl. Auch ein Eric Armstead, um das nochmal einzuholen, dass der auch nochmal 3 Jahre 51 Millionen in Jacksonville bekommt. Fand ich auch spannend. Aber dann gibt's wieder diese cleveren Signings, wie ich finde. Die Nico Autry für 2 Jahre 20 Millionen nach Houston. Auch ein Leonard Floyd für 2 Jahre 20 Millionen nach San Francisco. Oder auch ein Shaq Barrett, ne? Der jetzt ein bisschen raus war für 9 Millionen zu den Dolphins. Oder auch ein DJ Reader für 27 Millionen nach Detroit. Also ich glaube, da in der Defensive Line war, wie es, glaube ich, jetzt so ein kleiner Trend sein wird, ordentlich was am Money unterwegs.
Ja. Du bist gerade in die Defense gesprungen, aber ist auch nicht schlimm. Wir variieren das einfach mal zwischen Defense und Offense. Deswegen bleibe ich noch mal kurz in der Defense und würde auch noch mal deine Meinung gerne hören zum Markt in der Free Agency, was das Backfield anging, was so Safety- und Cornerback-Positionen anging. Da sind sicherlich die größten Namen, was der Safety-Markt angeht, Xavier McKinney, ne? 4 Jahre, 67 Millionen zu den Packers, die auch gut, meiner Meinung nach, gutes Material, gute Spieler reingeholt haben. Darnell Savage, ne, der verlässt auf der Gegenseite die Packers, geht für 3 Jahre und 21,75 Millionen zu den Jaguars. Und auf Cornerback, warte mal, da hatte ich mir noch mal 1-2 Namen rausgeschrieben, wo ich auch der Meinung bin, dass das gute Deals waren. Ich blätter noch mal ein bisschen, da habe ich sie. Ja, Chidobe Awuzie, den ich ja immer sehr, sehr mag, verdient gut. 36 Millionen oder bis zu 36 Millionen kann er in Tennessee verdienen. Kenny Moore, das ist auch eine interessante Personalie, finde ich, weil Indianapolis hat nicht viel externes Geld ausgegeben. Sie haben ja extrem viele Spieler selbst gesigned, ne? Also auch eine interessante Strategie.
Und das auch erst nachdem es eigentlich richtig losging. Also war irgendwie so ein kleines Meme-Material auch auf X oder Twitter, dass alle irgendwie Signings präsentiert haben, wen sie holen. Und bei Indianapolis war eigentlich die ganze Zeit, ja, wir behalten einfach unsere Spieler und bezahlen die. So, also es war so ungefähr, das hat Indianapolis gemacht. Dann gab es so eine Stories wie Dallas, die einfach gar nichts gemacht haben. Und ja, war einiges los. Zu der Secondary, ja, Xavier McKinney wäre ein Spieler von mir gewesen, den ich gerne gesehen hätte, aber war dann anscheinend nicht zu bezahlen. Ich finde es ein bisschen schade, dass ein Kenny Moore halt nicht drin war, genauso wie ein Darius Williams, der genau denselben Vertrag bei den Rams bekommen für 3 Jahre 30 Millionen. Und auch ein Kendall Fuller, 2 Jahre 16,5, der nach Miami geht. Das waren so die Cornerbacks, bei den Deals, bei denen ich mir so dachte, hätte man vielleicht auch in Philly machen können. Wo ich mich geärgert habe, das sind Cameron Curl und Geno Stone. Jeweils für 13 und 14 Jahre 2 Millionen und 2 Jahre. Mhm. Zu den Rams und Cincinnati, die beiden Safeties. Gerade Geno Stone, da habe ich gedacht, da geht vielleicht noch ein bisschen mehr bei ihnen. Aber für 7 Millionen im Jahr, oh, das wäre eigentlich ein Spieler gewesen, den hätte ich echt super gerne in Philadelphia gesehen.
Ja, weiß ich. Hast du ja auch gesagt, ne?
Und deswegen leite ich mal gleich auf die Linebacker über, falls du bei der Secondary nichts hast, dann bleiben wir nämlich in der Defense. Und da ging es mir im Endeffekt genauso, dass eigentlich alle, die ich vielleicht irgendwie sehen wollen würde, bis auf vielleicht einen Spieler, den ich ein bisschen zu viel bezahlt sehe, alle anderen eigentlich das Geld bekommen haben, was man auch hätte zahlen können.
Bin ich mal am gucken, wen findest du da, wen hättest du nicht so viel Geld gegeben? Vielleicht ist hier ein Aziz Al-Shaahir zu teuer? Ja, 3 Jahre, richtig. 34 Millionen?
Also der ist mir für über 10 Millionen im Jahr zu teuer. Und dann muss ich sagen, die restlichen Signings, gerade was Washington auch gemacht hat.
Ja.
Nicht nur auf der Linebacker-Position generell, aber Bobby Wagner für 1 Jahr 6 Millionen, den kannst du doch immer reinholen, Veteran. Und dann, den ich sehr, sehr gerne bei den Eagles gesehen hätte, Frankie Louvu, 3 Jahre 36 Millionen, natürlich ein geiles Signing für die Commanders.
Absolut. Und da sind auch so ein paar Spieler dabei, die auch günstig unterschrieben haben. Sione Takitaki, 2 Jahre und 6,5 Millionen. Akeem Davis-Gaither bleibt weiterhin in Cincinnati. Das sind alles so Spieler, die sind grundsolide, unterschreiben günstige Verträge. Kenneth Murray wechselt zum Beispiel auch nach Tennessee. Ne? Die haben da einen Double-Down oder haben Aziz Al-Shaahir ersetzt mit einem Kenneth Murray. Also von daher, ja.
Und den dicksten Fisch auf der Linebacker-Position wollen wir nicht vergessen. Ne? Patrick Queen, 3 Jahre, 41 Millionen zu den Steelers, sozusagen der Top-Deal auf der Position.
Ja, genau. Dann Defense, Erik. Ich gucke gerade noch mal so die Positionsgruppen. Da haben wir jetzt mal so ein paar Namen genannt. Ist dir da noch irgendwie ein Signing positiv oder negativ aufgefallen? Wir machen ja eh gleich am Ende noch mal, haben wir noch ein kleines Nugget, eine kleine Überraschung mitgebracht, was da unsere Meinung ist, aber fällt dir noch irgendwas ein?
Also ein Lieblingssigning habe ich in der Defense, aber ich fand jetzt, wie gesagt, also das, was wir irgendwo schon gesagt haben in der Defensive Line, aber ansonsten, ja, es ist erstmal sind da viele vernünftige Sachen. Also ja. Ich glaube, wir können dann nochmal auf den Rest der Offense gucken.
Richtig,
den wir aus der Quarterback noch hatten.
Genau, da wollen wir natürlich nochmal über die Skill-Positions gehen und auch nochmal in die Offensive Line. Auch da müssen wir natürlich nochmal ein Wort verlieren. Such dir gerne was aus.
Ja, also ein Signing, Robert Hunt, 5 Jahre, 100 Millionen.
Schon weiß teuer,
ich,
ne?
Ja, weiß ich auch nicht, ob er das rechtfertigt. Also ist kein Power-Run-Blocker irgendwo. Klar, in Pass-Protection okay, aber Damian Lewis ist ja für 4 Jahre, 53 Millionen auch noch dazugekommen für die Panthers. Und sie bezahlen jetzt beide Guards 33 Millionen im Jahr zusammen, ne? Mhm. Und da ist so die Strategie der Panthers irgendwo, yo, keine Ahnung. Also in der Defense haben wir es gerade, oder wir haben es gerade gesagt, ne? Ihre eigenen Skill-Position-Player, die sie draften, geben sie alle ab. Und gut, sie wollen jetzt Bryce Young wahrscheinlich protecten, aber viel mehr ist da halt auch nicht dazugekommen. Also keine Ahnung, dann sind sie im Draft ja auch noch ressourcenarm. Also weiß ich nicht, ob du da unbedingt 153 Millionen für Starting Guards ausgeben solltest.
Ja, da hake ich gerne mal ein, weil da finde ich zum Beispiel zwei Signings, die ein bisschen weniger verdienen, aber nicht so die splashy Namen sind, halt ein bisschen, naja, ich sag mal, was heißt spannender. Vielleicht hätten es das für die Panthers auch getan. John Runyon oder Nick Allegretti, den ich jetzt, ja, ne, die habe ich mir aufgeschrieben. Ich sag mal, wenn sie einen hoch bezahlen und dann so einen Second-Tier-Guard vielleicht holen, vielleicht wäre das auch gegangen, aber ich verstehe schon die Prämisse und die Strategie der Panthers, aber sie nehmen halt wahnsinnig viel Kohle in die Hand, hast du gesagt, ja.
Aber auch die Rams sind der Meinung, dass man die Guards hochbezahlen muss. Ja. Ne? Die haben ja auch im Endeffekt 99 Millionen geben die jetzt in den nächsten 3 Jahren ihren beiden Starting Guards. Ne? Die haben Jonah Jackson aus Detroit geholt und Kevin Dotson selber gehalten.
Ja.
Und auch Mike Onwenu, meinen, sie bezahlen ihn wie einen Guard, aber im Endeffekt spielt der Tackle bei New England.
Genau.
Kriegt ordentlich Kohle und auch Lloyd Cushenberry, ne, der Center aus Denver, der jetzt bei den Titans ist, 4 Jahre, 50 Millionen für ein Center, ne? Also die Offensive Line Jungs, die gerade Interior, die haben ordentlich was abgesahnt und muss man schon sagen, dass einige Teams da ganz klar Fokus drauf gelegt hatten.
Mhm. Tight End Position können wir sicherlich ein bisschen kürzer machen, da sind nicht die großen Namen, aber auch Bewegungen, vor allem in und von Seattle. Also Seattle hat 2 Tight Ends abgegeben und einen selber gesigned, Noah Fant, 2 Jahre, 21 Millionen, und die anderen beiden Tight Ends haben sie abgegeben an die Rams und an die Chargers, Cody Parkinson und Will Disley. Generell muss man aber sagen, der Tight End Markt, das war ja vorher auch so zu erwarten, der war jetzt nicht super heiß, ne?
Es gibt ja ehrlicherweise auch nicht so viele Titans in der Liga. Also vielleicht maximal 5, bei denen du sagen würdest, okay, die sind irgendwo richtige Impact-Player und die werden halt sehr wahrscheinlich nicht auf den Markt kommen, ja, auch wenn sie irgendwann mal Free Agents werden.
Ja. Dann lass uns mal auf die klassischen Pass-Catcher nochmal gucken, den Wide-Receiver-Markt. Den würde ich gerne auch mit dir nochmal ein bisschen durchsprechen. Ja, wer sich eine goldene Nase verdient hat, das war Calvin Ridley, ne, über den können wir sicherlich nochmal was sagen, der verdient 92 oder kann bis zu 92 Millionen verdienen, ja, und er bleibt nicht in Jacksonville und er geht auch nicht zu New England, sondern er wandert nach Tennessee, weil zwischen ihm und den danach bestbezahlten Receiver, zumindest auf dem Free Agent Markt mit Darnell Mooney und Gabe Davis, ja, da liegen so ungefähr 50 Millionen, ne?
Der scheint das Spiel richtig gespielt zu haben, genügend Interessenten gehabt und die haben sich anscheinend gegenseitig überboten, bis irgendwann eine Partei oder vielleicht 2 oder 3 andere Parteien gesagt haben, bis hier und nicht weiter. Hm. Und Kevin Ridley hat gesagt, danke Tennessee, dann nehme ich die 92 Millionen, also ist schon ein klarer Overpay, oder? Also ich weiß es nicht,
Darnell Mooney, Gabe Davis, Curtis Samuel, das sind so die nächsten Namen dann. Was nimmst du damit? Beziehungsweise einen nächsten Namen, den ich dir gerne nochmal mit an die Hand geben möchte, ist, glaube ich, dann ein sehr, sehr gutes Signing. Marquise Brown zum Beispiel, 1 Jahr und 7 Millionen. Nochmal das nächste Puzzleteil in Kansas City.
Ja, also Marquise Brown, top. Ich glaube, da hat Kansas City, holt sich da einen guten Spieler rein für 1 Jahr und Marquise Brown nutzt, glaube ich, jetzt dieses 1 Jahr in Kansas City, um sich für einen größeren Vertrag zu empfehlen. Curtis Samuel, ja, okay, ist in Ordnung, ist jetzt kein Signing, was mich irgendwo abholt. Darnell Mooney feiere ich halt gar nicht. Mhm. So als Spieler ist für mich komplett overrated, auch in Chicago immer gewesen. Bis auf 2, 3 Highlight-Catches im Jahr kommt dann keine konstante Produktion. Und Gabe Davis, ich glaube, das ist ein ganz geiler Fit. Für die Jacksonville Jaguars auch für 13 Millionen im Jahr. Da hätte ich auch gedacht, dass da vielleicht ein bisschen mehr geht. Du selber feierst ihn ja nicht so, bist da ja kritisch. Ja. Aber ich finde ihn eigentlich gut. Zwar kein klassisches Free Agency Signing, aber dass halt Keenan Allen auch nochmal das Team wechselt und jetzt ein Chicago Bear ist. Und er auch ganz offen zur Presse sagt, ja gut, die Chargers wollten, dass ich weniger Geld verdiene. Ich komme aus der produktivsten Saison meine Karriere. Habe ich gesagt, mach ich nicht.
Ja. Nö, mach ich nicht. Ja, aber ansonsten, man muss schon sagen, das kennen wir aus anderen Jahren noch anders. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, so ein Dutzend, 15 vielleicht Receiver, die wo die Zahlen jetzt auch bekannt sind. Es gab auch noch ganz, ganz viele Low-End-Signings, aber da sind auch schon noch immer noch ein paar Spieler auf dem Markt, ne? Right Receiver, aber das sind so Positionen, Receiver, Cornerback, wo du ja mehrere Starting-Spots hast. Dementsprechend hast du da natürlich auch viel, viel mehr Spieler auf dem Markt. Von daher bin ich mal gespannt. Und dazu kommt, und das werdet ihr ja dann in 2 Wochen hören, wenn wir über die Offense sprechen, die Wide Receiver-Klasse im Draft ist ja absolut loaded. Also da können wir von vielleicht 10, 12, 15 Spielern in Runde 1 und 2 ausgehen. Also ich hab schon ein bisschen was angeguckt. Das ist schon Wahnsinn. Von daher ist das jetzt nicht so verwunderlich, dass dann da doch nicht so wirklich viele Spieler über die Ladentheke gingen.
Running Back?
Genau,
im Gegensatz zu den Running Backs, wo der Draft gar nicht loaded ist.
Richtig, ne? Auch das werden wir euch dann ja in 2 Wochen erzählen. Der Running Back Draft, der ist jetzt in der Spitzenklasse nicht so wirklich gegeben. Aber da hat es halt in der Free Agency geknallt. Über welche Namen möchtest du mal reden?
Ja, also ich glaube, die fünf größten habe ich jetzt einfach mitgenommen. Ne? Josh Jacobs hatten wir schon angesprochen zu den Packers. Tony Pollard, finde ich auch spannend, dass man Derrick Henry ziehen lässt und dafür Tony Pollard reinholt. 3 Jahre, 24 Millionen. Derrick Henry geht dann zu den Ravens. Glaube ich, ein Match made in heaven. Joe Mixon wird getradet zu den Texans aus Cincinnati. Und ja, Austin Eckler weiterhin bei den Commanders, das sind so die größten Namen, die ich mitgenommen habe. Ich weiß gar nicht, ob du da noch irgendwas Großes anderes hast.
Ich mag auch den Gus Edwards für 2 Jahre, 6,5 Millionen bei den Chargers. Das wäre auch ein Spieler gewesen, den ich in Minnesota hätte gerne gesehen, aber ich beschwere mich auf jeden Fall nicht über Aaron Jones.
Zu den Chargers, ich will nur kurz einhaken, da müssen wir mal gerade, weil wir Keenan Allen auch so ein bisschen untergehen lassen haben, will ich nur, weil du sie jetzt gerade aufgreifst, nur mal kurz zu deiner Einschätzung. Die beiden Edge-Rusher behält man. Keenan Allen gibt man ab. Man hat ja auch Mike Williams auch noch released. Finde ich auch spannend, was man sich da jetzt für eine offensive Gruppe zusammenstellen will.
Ja, ich habe es gelesen. Ich glaube, Quentin Johnson, Trey Palmer und dann ist ganz wenig dahinter. Also das Receiver-Core sieht schlecht aus. Ja, es ist natürlich bekannt, dass ein Jim, wir verhexen es immer, ne? John Harbo.
John. Jim ist bei den, oder? Ich weiß es nicht.
Das Jay Harbo, der neue Coach der Chargers. Coaches vor allem run first und eine gute Offensive Line, aber also die Chargers sind ja ein ganz klarer Kandidat, entweder für einen Receiver an 5 oder vielleicht sogar für einen Brock Bowers, dem besten Tight End im Draft, wenn sie nicht runtertraden. Aber ja, ich habe auch gedacht, dass sie sich von einem Khalil Mack trennen und einen Keenan Allen aber behalten werden. Aber dass sie beide ihre Top-Receiver weggehen lassen.
Vor allem nach der letzten Saison, wo sie ja mit Quentin Johnston vielleicht nicht den besten Pick gelandet haben. Aber gut, wollte ich nur mal deine Meinung hören.
Ja,
ansonsten noch irgendwas zu den Running Backs?
Nee, ich glaube, ja, das soll es auch hier sein mit so einem kleinen Überblick über die Position. Wir müssen noch über die Special Teams reden oder was möchtest du?
Ja, zumindest ein Signing, weil ich feiere es einfach, dass Tommy Townsend als Free Agent einfach mal nach Houston geht und in 2 Jahren 6 Millionen abkassiert.
Ja, das ist natürlich stark.
Das will ich nochmal erwähnen.
Ja, weil, das haben wir hier, glaube ich, in den News nicht erwähnt, Matt Ariza, der ehemalige, ich sag mal, Punting-Gott von Arizona State war es, glaube ich, wurde freigesprochen, ne? Da gab es ja auch Vorwürfe der, ich glaube, Gruppenvergewaltigung. Der ist als Free Agent bei den Chiefs reingekommen und dementsprechend haben sich die Chiefs von ihrem langjährigen Panther Tommy Townsend getrennt. Ja, eine schöne Geschichte, dass er da jetzt bis zu 6 Millionen verdienen kann. Ansonsten war auf dem Special-Teams-Markt wenig los, aber das können wir ja vielleicht, wenn es klappt, mit dem Ole vom Sunday Morning Kicker dann nochmal besprechen, was der von der einen oder anderen Signing dann hält. Ne? Wir wollen noch jeweils ein oder zwei Namen mitbringen, die vielleicht so ein bisschen, ja, möglicherweise auch under the radar oder halt auch offensichtlich unsere Lieblings-Signing der Free Agent und Unlieblings-Signing der Free Agents, Free Agency waren. Sind ihr da, hast du da zwei Namen mitgebracht?
Ich habe im Endeffekt alle schon irgendwo genannt, deswegen würde ich gerne mal dir das Zepter übergeben, weil ich auch mehrere habe.
Gut, also mein Unlieblingspick wurde schon genannt, den Lieblingspick noch nicht. Ja, mein Unlieblingspick ist tatsächlich Calvin Ridley. Ich finde die 4 Jahre 92 Millionen. Ich finde das halt kritisch in dem Sinne, weil der Teamfit, das, also es ist natürlich ein neues Regime in Tennessee, aber was ist dann vor 2 bis 3 Jahren im Draft passiert? Da haben sie halt ihren Receiver nicht bezahlt und weggetradet, und zwar AJ Brown zu deinen Eagles. Und jetzt bezahlen sie einen Spieler, der in den nächsten Wochen oder Monaten 30 wird, 4 Jahre und 92 Millionen, ich glaube 50 sind garantiert. Ich finde, da haben sie einfach overpaid. Ich fand, ich muss ganz ehrlich sagen, in dieser Free Agency gab es wenige krasse Overpays generell, oder fallen dir da noch mehr ein, die viel zu viel Geld verdienen?
Was heißt viel zu viel? Das ist halt auch immer eine Ansichtssache irgendwo, ne? Aber Calvin Ridley sticht einem da schon ins Auge. Ich habe ihn aber nicht als schlechtes Signing. Ja, er ist ein klarer Overpay, da bin ich bei dir, aber für Tennessee ergibt das für mich schon viel Sinn, ihn da reinzuholen. Klar, die Vorgeschichte mit AJ Brown, da musste ich auch drüber lachen. Mhm. Mike Vrabel wird sich, wo ist er jetzt als Consultant?
Ja, Mike Vrabel ist als Consultant reingegangen in die NFL. Ich guck mal kurz nach, warte.
Ist auch egal, er ist auf jeden Fall irgendwo jetzt unter Vertrag, und der wird sich wahrscheinlich, als er das gelesen hat, die Hände vom Kopf zusammengeschlagen haben, warum man damals AJ Brown abgegeben hat. Aber deswegen, ich kann es verstehen, aus Free Agencies Sicht, so ist schon ein krasser Overpay, aber mir gefällt ein Wide Receiver, ich habe es gerade gesagt, Darnell Mooney, 39 Millionen, ich weiß auch nicht, also, ob der jetzt unbedingt da Kirk an die Seite gestellt werden musste. Und ich feiere auch die Andre Swift nicht zu den Bears. Das finde ich auch sehr viel Geld. 3 Jahre, 24 Millionen. Und der Robert Hunt Deal, der gefällt mir auch nicht, weil, wie gesagt, er ist für mich, gehört er nicht in die oberste Guard-Kategorie. Und da haben sie ihn jetzt reingehauen. Weiß ich nicht. Also, das sind so die Spieler, die ich jetzt nicht so gefeiert habe. Ich sag mal, die Spieler, was ich gefeiert habe, auf jeden Fall. Ich liebe weiterhin die Nico Autry.
Ist ja, einfach du hast so, einen kleinen Crush für die Nico.
Ist einfach, ne? So, und ich hätte ihn, und du kannst ihn halt für 10 Millionen im Jahr holen und er wird dir einfach Produktion geben. Austin Eckler finde ich vom Preis-Leistungs-Verhältnis einfach grandios. Die Commanders generell nochmal Shoutout, finde ich, haben eine tolle Free Agency hingelegt. Und an die 1 würde ich Derrick Henry setzen. Das ist für mich ein Match made in heaven. Und wenn du überlegst, klar, sie sind an den Chiefs gescheitert, wie so viele vor ihnen, aber da jetzt noch ein Derrick Henry rein in diese Offense, das finde ich schon geil. Und deswegen, ja, es wär das so mein Lieblingssign, Derrick Henry zu den Ravens.
Schön, dann habe ich auch noch mal einen mitgebracht, der ist hier heute noch gar nicht gefallen. Ist natürlich schön. Ich gucke natürlich, Erik, das weißt du, immer ganz unten ins Regal.
Habe ich auch gemacht.
Wer wirklich wenig Geld so verdient oder wer wirklich einen Impact haben könnte für sein Team. Und das ist ein Free Agency Signing, ein Spieler, der quasi für sein altes Team wieder unterschrieben hat. Und ich habe mir Josh Uche rausgeschrieben. 1 Jahr und 3 Millionen. Er bleibt bei den Patriots. Spannend. Ist für mich eine Top 10 Nummer 2 oder Top 15 Nummer 2, würde ich sagen, in seinem Team, wenn man jetzt mit Judon als 1 sieht. Ich bin seit einigen Jahren doch ein kleiner Josh Uche-Fan, so kann man das sagen. Ich mag den sehr, sehr gerne spielen, den ehemaligen Spieler von Michigan. Und ich glaube, der hätte auch locker das Doppelte irgendwo anders verdienen können. Also wenn ein DJ Wonnum 12,5 Millionen für 2 Jahre verdient hätte, den Josh Uche locker auch 2 Jahre 10 Millionen irgendwo signen können, bin ich der Meinung. Hat er nicht gemacht, er bleibt in New England und dementsprechend ist das irgendwie mein Lieblingspack, den ich hier genommen habe.
Finde ich cool. Also ich war auch ganz, ganz unten unterwegs, aber da ist mir irgendwie keiner so richtig sexy ins Auge gesprungen. Und jetzt, du hast Leighton Vander Esch da anscheinend schon seit ein paar Minuten offen. Deswegen sag mir mal, was mit ihm passiert ist.
Richtig. Handy natürlich immer offen während der Aufnahme, was Breaking News angeht. Leighton Vander Esch wurde ja entlassen bei den Cowboys und das war es auch mit seiner NFL-Karriere. Er beendet sie wegen seiner anhaltenden Nackenprobleme.
Ja, er hat auch immer mit diesem Protektor gespielt.
Genau, ne? 6 Jahre in der NFL und ein sehr talentierter Spieler, so twittert es hier Ari Mayrov. Calls it a career, also er beendet seine Karriere nach 6 Saisons, ehemaliger Linebacker, ich glaube Second Rounder von Boise State, dem College auf blauem Rasen. Ja, ist bei vielen Spielern so eine...
War Leighton Vander Esch nicht sogar First-Round-Pick?
War er ein First-Rounder? Da gucke ich gerne nochmal nach.
Ja, guck mal bitte. Ich bin mir relativ sicher, dass er ein First-Round-Pick war.
Stimmt, der war Mitte der ersten Runde, ne?
Ja, er war irgendwann so 18 bis 22 oder so.
Da gucken wir doch nochmal nach. Leighton Vander Esch. Auf jeden Fall war es, ich erinnere mich auf jeden Fall an diesen
Boise State war es, ja.
Blauen Turf. Tatsächlich, 19. Stelle, Runde 1, 2018. Genau. Hast du recht. Das tut mir natürlich leid. Ja, und für die Cowboys ist das auch jetzt inzwischen, sie haben ja viele, viele Spieler verloren. Auch ein Need-Linebacker, ne? Generell, also die Mitte des Feldes. Muss man mal abwarten, wie es da aussieht.
Ja, also zu den Cowboys, ich meine, wir haben ja 250 Millionen Capspace, aber 60 Millionen nimmt davon Deck ein. Da haben sie einfach in den letzten Jahren sich in so eine miserable Position gesetzt, dass der das voll auskostet und weiterhin alle Trümpfe in der Hand hat. Micah Parsons, CeeDee Lamb müssen auch noch bezahlt werden. Also mal gucken, da könnten einige Baustellen kommen für die Cowboys in der nächsten Saison.
Ja, wir wissen ja, dass du kein Cowboys-Fan bist, aber...
Na komm, das war jetzt kein Hate oder Rant, sondern das war ja jetzt mal eine nüchterne Analyse, die ja so vielleicht irgendwo... Also ein Team, was wirklich nicht... Also die haben einen Spieler gesigned, das ist Eric Kendricks, ehemaliger Viking, der eigentlich auch schon wieder woanders unterschrieben hatte. Mhm. So, das ist das Einzige, was die Cowboys gemacht haben. Ansonsten haben sie ja nur Spiele abgegeben. Ich glaube, damit sind auch Cowboys-Fans nicht wirklich zufrieden.
Okay. Gut, das soll es gewesen sein zum... Überblick der Free Agency, was die Vikings, Eagles und auch den Rest der Liga angeht. Ja, wie besprochen, nächste Woche nochmal ein kleines Folgenpäuschen und dann im April in der übernächsten Woche gehen wir rein in den Draft. Und ja, ich will nochmal so ganz kurz dein Gefühl hören, Erik. Bist du schon heiß auf den Draft oder musst du dir erst noch ein bisschen was angucken und hier und da mal ein paar Mock-Drafts lesen und hören? Erzähl mal, wie gehst du daran an die Geschichte?
Also heiß bin ich schon auf den Draft, weil die Top 10 könnte absolut wild werden, wegen auch der Quarterback-Prospects und eben, wie gesagt, dieser verschiedenen Positionen, die wir haben mit den Cardinals, mit den Chargers. Es wird ja auch so gemunkelt, man muss vor den Giants kommen und was da nicht alles ist. Also es gibt viele Quarterback-Needy-Teams, dann haben wir eine brutale Wide-Receiver-Klasse und dann muss ich auf den hinteren Plätzen schauen. Ich glaube, die Eagles haben die 22, ne? Mhm.
Ja.
Was denn da noch so abzugreifen ist, weil es gibt einige Positionsgruppen, die haben ein, zwei in der Spitze und dann ist der Drop-off relativ groß. Mhm. Und da bin ich mal gespannt und da bin ich auf jeden Fall interessiert zu scouten und zu gucken, welche Spieler denn da für die Eagles in Frage kommen könnten, die ja dann hoffentlich auch Starter-Impact schon in ihrem Rookie-Jahr haben.
Ja. Genau, das ist der Plan. Wir versuchen das so strukturiert und so klar wie möglich aufzudröseln. Wie gesagt, deswegen, da machen wir eine klare Abgrenzung zwischen den offensiven Talenten und den defensiven Talenten, sodass wir da natürlich mal so eine Top 5 oder so mitbringen und über die wichtigsten Spieler, die in Runde 1 oder 2 gehen könnten. Vielleicht, Erik, das wird sicherlich so sein. Wird es wieder so sein, dass wir natürlich auch Spieler haben, die in späteren Runden gehen könnten, aber die natürlich wieder ein absoluter Sleeper oder Crush für uns werden, ne? Das haben wir jedes Jahr.
Ja, es wird auch wieder Picks an Tag 3 geben, die wir abfeiern werden und so weiter. Also natürlich, wir gehen niemals so tief rein, wie es andere machen. Dafür haben wir die Zeit und Expertise auch nicht, das müssen wir ganz klar sagen. Aber wir schauen uns schon genügend Spiele an und man freut sich ja dann auch immer mal, wenn dann am Samstag um 3.30 Uhr oder Sonntag um 21 Uhr in der 6. Runde irgendein Linebacker, Cornerback, Safety, Running Back gedraftet wird, bei dem man sagt, den fand ich doch gut.
Ja, was weiß ich, aus Division 2 oder so, ne? Also da freuen wir uns sehr. Deswegen bleibt gespannt. Wie gesagt, wir geben uns Mühe, dass wir dann im Laufe der nächsten Woche und diese Woche genug scouten können, uns noch ein bisschen Film angucken können, damit ihr das nicht machen müsst, sondern hier und da mal ein bisschen was hört. Das soll es aber gewesen sein von der heutigen Folge. Erik, ganz lieben Dank mal wieder für deine Zeit. Tut uns ein bisschen leid, dass mir heute das Mikro runterfallen ist. Das Bier hat hier heute ein bisschen geklappert. Aber wir sind ja hier auch nicht im Tonstudio, sondern wir sind in den heiligen Hallen hier bei mir. Deswegen kann das immer mal vorkommen. Am Ende frage ich dich trotzdem noch, hast du irgendwas auf dem Herzen, Erik, was du loswerden möchtest?
Skull, Eagle, Skull.
Und damit senden wir euch wie immer hanseatische Grüße in eure Ohren. Vielen Dank fürs Hören und bis in 2 Wochen. Haut rein und ciao, ciao.